Herzlich willkommen hier zur Sendung Spiritualität bei Radio Horeb, sagt Ihnen Marion Kuhlo. Ein Gruß auch an alle Zuhörer, die von Radio Maria in Südtirol mit dabei sind. Anbetung in der Umarmung des Herrn, das ist das Thema unserer Sendung mit Pater Paulus Maria Tautz von den Franziskanern der Erneuerung. Anbetung in der Umarmung des Herrn. Vielleicht ist das manch einem aufgestoßen. Darf man so etwas überhaupt sagen? Umarmung des Herrn, Umarmung Gottes, klingt das nicht zu platt? Nun, spätestens seitdem Papst Benedikt bei der Vigil beim Weltjugendtag 2005 in Köln anhand der Übersetzung des Wortes Anbetung aus dem Griechischen Proskynesis und lateinischen Adoratio erklärt hat, dürfte es da kein Problem mehr geben. Er sagte damals, Proskynesis bedeutet den Gestus der Unterwerfung, die Anerkennung Gottes als unseren wahren Maßstab, dessen Weisung wir folgen. Und Adoratio bedeutet Berührung von Mund zu Mund, Kuss, Umarmung und so im tiefsten Liebe. Soweit Papst Benedikt XVI. Bei der Vigil auf dem Marienfeld beim Weltjugendtag 2005 in Köln. Anbetung in der Umarmung des Herrn, damit wollen wir uns heute einmal genauer befassen. Und dazu ist bei uns im Studio Pater Paulus Maria Tautz von den Franziskanern der Erneuerung. Er ist dem Kloster in New York zugeordnet, ist aber jetzt in Deutschland unterwegs, mit der Ostwind-Mission zum Beispiel, Night Fever und andere Projekte, die er unterstützt. Ich freue mich, dass er heute bei uns im Studio ist. Grüß Gott, Pater Paulus.
Grüß Gott, Maria. Grüß Marion.
Anbetung für katholische Insider, ist das ein Begriff? Aber andere fragen sich vielleicht gerade, wovon reden die überhaupt? Wie erklärt man das jemandem, der davon nichts weiß?
Ja, Anbetung ist wirklich erstmal ein Fremdwort. Selbst für katholische Christen kann es ein Fremdwort sein. Und ja, es ist am besten learning by doing, einfach machen und das anbieten. Und dann auf einmal gehen die Augen auf, wow, das war wunderschön. Das war eine tolle Zeit und ganz viele Leute sagen, sowas habe ich noch nie erlebt. Wenn wir dieses Night Fever machen oder diese Holy Hours bei der Ostwind-Mission, dann gibt es manchmal so einen Aha-Effekt. Aha, Gott ist schön, Gott ist wunderschön und das ist eben dann schon fast eine Liebeserfahrung.
Also mal ganz von vorn für alle, die gar nicht wissen, was man bei Night Fever und so macht. Also wir glauben, dass Jesus Christus in der Eucharistie gegenwärtig ist, in seiner Gottheit und Menschheit. Er wird ausgesetzt in einer Monstranz, in einem Zeigegefäß, klingt ein bisschen blöd, aber genau. Jetzt einfach, um mal Basics zu erklären. Und man setzt sich ihm aus, seinem Blick, seiner Gegenwart und die Erfahrungen, die dabei geschehen, davon können Jugendliche... Ja, gerade Jugendliche sind vielleicht neu offen dafür, oder?
Also Monstranz heißt einfach nur zeigen, genau. Und und die jungen Leute sind ganz, ganz offen für dieses Ausgesetztsein, weil sich Gott ja auch uns aussetzt. Und dann darf man sich begaffen. aber mehr entdecken. Und das ist eine ganz tolle Erfahrung. Und viele sagen sich, die runzeln ein bisschen die Stirn und sagen, was ist das überhaupt? Das ist doch gar kein richtiger Glaube, ist gar kein oder Katechismus, wie man das kennt. Das ist eben alles so irgendwie Gefühl. Aber ich glaube, genau das brauchen die jungen Leute. Ganz wenig spielt sich eigentlich da ab. Oder auch ganz viel im Fernsehen, im Radio. Es läuft ganz viel auf dieser Gefühlsebene ab. Aber gleichzeitig leiden irgendwie alle unter Liebesmangel. Und ich glaube, dass diese riesengroße Sehnsucht, Gott, wie es mein Jugendlicher gesagt hat, den schönen Gott kennenzulernen.
Wie hat denn Pater Paulus Maria Tautz die Anbetung für sich entdeckt?
Ja, also mehr oder weniger bin ich dazu verpflichtet worden durch die Gemeinschaft der Franziskaner der Erneuerung in New York. Das ist einfach Teil der Regel, dass wir jeden Tag eine Stunde eucharistische Anbetung machen und noch vormittags einen Tag Betrachtung, eine Stunde Betrachtung. Und also 2 Stunden quasi Schweigen am Tag. Und das war eine ganz große Erfahrung. Zum Anfang rutscht man da ein bisschen auf dem Stuhl hin und her. Und dann auf einmal wird das so interessant, dass die Zeit dann gar nicht reicht. Und man irgendwie schon traurig ist, dass die Zeit vorbei ist. Und wir sind wiederum darauf gekommen durch die Mutter Teresa, die gesagt hat, wenn ihr nicht diese Anbetungsstunde haltet, im Englischen wird dann einfach gesagt Holy Hour, dann kann eure neue Gemeinschaft keinen Bestand haben, dann werdet das nicht überleben. Und da hatten unsere Gründer, die 8 Kapuziner, ganz schön weiche Knie bekommen und dann haben sie gesagt, das machen wir. Wir wollen, dass unsere Gründung Erfolg hat und so ist es dann gekommen. Und die Holy Hour, der Name kommt aber auch von dem Bischof Fulton Sheen, der jetzt Diener Gottes geworden ist, den wir auch sehr verehren in unserer Gemeinschaft. Der in den USA ist der sehr, sehr bekannt. Der hat ganz viel mit Fernsehen und Radio gemacht, so in den 50er Jahren, 60er Jahren. Und der hat gesagt, oder damit angefangen, jeden Tag eine Anbetungsstunde zu machen. Und das hat ihn so erfüllt mit dem Wort Gottes, mit dieser Liebe Gottes, dass er ein wunderbarer, begnadeter Prediger geworden ist. Und er hat gesagt, das Geheimnis ist die Holy Hour, diese Anbetungsstunde, die Einsam, Zweisamkeit mit Gott.
Dann sind wir gespannt jetzt auf den Vortrag Anbetung in der Umarmung des Herrn mit Pater Paulus Maria Tautz.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben ja gehört von dem Night Fever, das ja beim Weltjugendtag in Köln 2005 entstanden ist. Und mittlerweile gibt es da in 70 deutschen Städten Night Fever. Das ist einfach so eine Anbetungsnacht, meistens samstags auf den Sonntag, und wo man mit der Abendmesse beginnt und dann einfach die Kirche schön macht mit Kerzen oder ein Strahler auf die Monstranz, alles andere ist dunkel, und dann schöne Musik, die Jugendliche machen, und es werden dann Leute, Passanten auf der Straße angesprochen, ihnen wird eine Kerze angeboten, die können sie dann in der Kirche anzünden, und so ist das quasi entstanden. Und es gibt es sogar in 7 ostdeutschen Städten. Man sehr in Staune. Und wie kommt das, dass das so ja überhaupt Erfolg hat? In Deutschland, wo wir so aktiv sind, wo eigentlich überhaupt nicht mehr Anbetung in den meisten Gemeinden passiert, und wie kommen die jungen Leute darauf überhaupt? Wie kann das sich überhaupt 10 Jahre lang halten? Dieses Jahr wird das 10-jährige Jubiläum gefeiert von Night Fever. Das ist übrigens weltweit auf jedem Kontinent mittlerweile, also ein erstaunliches Phänomen. So eine andere Sache war noch, die ich in Sydney erlebt habe, das war ja praktisch 3 Jahre nach Köln, und da haben die Mutter-Teresa-Schwestern oder die Missionarin der Nächstenliebe in diesem Opernhaus, berühmten Opernhaus direkt am Meer, was so aussieht wie eine aufgeschnittene Apfelsine, haben sie in einem ganz großen Theatersaal dort Anbetung angeboten. Und eine Schwester hat geklagt, hat gesagt, wir mussten die Polizei holen. Die Jugendlichen haben uns also fast Panik hier beschert. Die sind ja reingeströmt und wir haben die einfach nicht mehr rausgekriegt. Wir mussten die Polizei holen. Also alle müssen wieder rausgehen. Nur eine Stunde dürfen die bleiben, sonst gibt's hier ein Chaos. Und wir haben uns angeguckt, sagten, was bei der Anbetung in so einem riesen Opernhaus, dass es zu eng wird und dass die Polizei geholt werden muss. Das ist aber komisch, das ist was Neues. So, in den USA, wo ich 8 Jahre leben durfte, begann nach dem Jahr 2000 eine richtige Anbetungswelle, kann man sagen. Fast jeder großen Gemeinde haben die Pfarrgemeinden ewige Anbetung angefangen. Meistens irgendwie eine Seitenkapelle, die sie dann durch Glastüren irgendwie abschirmen oder abgrenzen, und dann gibt es so ein Codeschloss, der sich dann Tag und Nacht ändert auch, dass die dann reinkommen, die es auch wirklich sich angemeldet haben, das ist auch so eine Sicherheitssache. Und die Bischofskonferenz in den USA hat mit Sorgen darauf geschaut und gedacht, wenn ein bisschen diese Mode vergeht, was machen wir mit diesen ganzen Kapellen? Aber jetzt, wie schon gesagt, 15 Jahre danach, das wächst immer noch und es gedeiht und ganz viele Berufungen entstehen. Ganz viele Priesterseminare sind voll. Dominikaner zum Beispiel haben 50 Novizen jedes Jahr. Es gibt Dominikanerinnen, die haben wie Nachkriegszeiten solche Zahlen. 50, 70 Novizen jedes Jahr. Das können wir uns gar nicht vorstellen hier. Und also ein Phänomen, also es ist wie so ein Frühling der eucharistischen Anbetung. Ich sage immer noch eucharistische Anbetung dazu, weil auch die protestantischen Brüder und Schwestern Anbetung sagen, aber sie eigentlich meinen sie dann damit Gebet oder Bibellesung oder Gesang, aber für uns ist es nochmal ganz speziell eucharistische Anbetung, mit dem ausgesetzten Allerheiligsten, was ja auch, denke ich mir, irgendwie eine kirchliche Sprache ist, die wir ein bisschen buchstabieren müssen für unsere Zeitgefährten. So viele in der Kirche sind aber auch skeptisch. Was ist denn das? Night Fever? Was machen die jungen Leute hier? Diese Musik, dieses Licht, diese Kerzen, Nacht, warum müssen die das in der Nacht machen? Und so weiter, gibt es ganz viele auch Kritik und vielleicht auch Fragen. Aber die Früchte zeigen den Baum. Es gibt ganz viele tolle Früchte dieser Anbetungsbewegung. Auch Jugend 2000, die es schon über 25 Jahre gibt, machen das ja über viele Jahre hinweg schon ganz treu. Diese Prayer-Festivale, ein ganzes Wochenende, 40 Stunden rund um die Uhr Anbetung. Und dabei wird auch der Glaube erklärt. Es gibt eine echte Vertiefung, ich nenne es immer so einen Crashkurs im Glauben. Man kann kein so ein Prayer-Festival mitmachen, ohne wirklich bekehrt zu werden. Das ist das Tolle an der Jugend 2000 und diesen Wochenenden mit der ewigen Anbetung. Wir hatten auch in Dresden so ein erstes Night Fever in der Kathedrale. Unser Bischof Dr. Hanna Koch, der ist ja der Patron des Night Fevers in Köln gewesen, ein ganz großer Fan natürlich davon, und hat gesagt, ich möchte es in der Kathedrale in Dresden haben, was ja auf dieser touristischen Meile da ist, neben der Semperoper, Zwinger, Brüchenterrasse, zum Weg zur Frauenkirche und so weiter und direkt hinterm Schloss oder vorm Schloss. So, also ganz wunderbare Lage. Der Dom, ja, angestellt hat gesagt, also ihr könnt froh sein, wenn 20 Leute kommen. Das gab es noch nie, das ist ganz ungewohnt und so weiter. Wir haben dann nur die Hintertür aufmachen dürfen und wie war's? Fast 2000 Menschen sind reingeströmt, fast Panik ausgebrochen. Die Leute wussten nicht mehr, wie rauskommen. So, und alle haben uns, ja, haben wir uns angeschaut, haben gestaunt, was Gott getan hat. Und dann haben wir so ein Gästebuch hinten ausgelegt und da stand drin, weiter so katholische Kirche. Also es war eine ganz tolle Erfahrung und wir haben alle gemerkt, selbst in so einer atheistischen Umgebung, Anbetung hat irgendwas Besonderes. Die Leute kommen rein, sie werden irgendwie mit reingesogen in diesen Liebesstrom, der wirklich vom Altar ausgeht. Gott ist die Liebe und das ist eben auch in diesem Sakrament der Liebe, wie es Papst Benedikt in seinem Dokument geschrieben hat, ausgedrückt. In Irland habe ich mal Exerzitien an der Frauengemeinschaft gegeben, Ordensfrauen, und die machen schon 140 Jahre lang ununterbrochen Anbetung für die Belange der Diözese Ferns, das ist in Wexford, das ist so im Süden, Südosten von Irland. Ich kenne Klarissen, die quasi schon seit Jahrhunderten Anbetung machen. Ewige Anbetung. Also es ist erstaunlich. Wie kommt das? Wir müssen einfach auch mal in die Geschichte reinschauen, um das zu verstehen, wo das überhaupt herkommt. So. Ja, diese Anbetung, die wir kennen, so wie wir uns das vorstellen momentan, ist quasi 1000 Jahre alt, also nicht älter, ist was Neues auch gewesen. Die Monstranz, die viele kennen von ihren Gemeinden her, die ist vielleicht nur 500, 600 Jahre alt. Nur, also ist alt, aber eben auch nicht so alt, ist eine Entwicklung. Aber schon in der frühen Kirche gab es diese Form der Anbetung. Und Cyril von Jerusalem, der hat seine Gläubigen ermahnt, beim Kommunionempfang laut und deutlich das Amen zu sagen, als Ausdruck der Verehrung, Anbetung der Eucharistie. War schon eine Form der Anbetung. Der heilige Augustinus war der festen Ansicht, dass nur die heilige Kommunion empfangen sollten, die zuvor den eucharistischen Herrn auch angebetet haben. Also wirklich auch diese Verehrung, diese Zeit mit ihm verbracht haben. Seit dem vierten Lateranischen Konzil im Jahre 1215 entstand das Bedürfnis nach der Kommunion mit den Augen. Auf Lateinisch heißt das Communio per Oculos. Der gotische Mensch wollte schauen, anfassen, begreifen, erfahren und verstehen. Die waren viel, viel praktischer veranlagt und handgreiflicher, was ja auch diese Reliquienverehrung so ein bisschen deutlich macht. Die heilige Clara von Assisi, die ja die lebenslange Weggefährtin des heiligen Franziskus war, ließ sogar in die Decke von ihrem Zimmer ein Loch durchhauen, damit sie immer Tag und Nacht den eucharistischen Herrn, der damals nur im Ziborium, in diesem Kelch, aufbewahrt wurde, sehen und anbeten konnte. Sie hatte so ein Verlangen danach. Sie wohnte damals noch in dem San Damiano Kloster. Das ist so ein bisschen unterhalb von Assisi, was der heilige Franziskus als erstes renoviert hatte, um mit ihren ersten Gefährtinnen wie in einem großen Tabernakel zu wohnen. Sie hat dann gesagt, macht 6 Schlösser vor die Tür, nicht, dass sie nicht raus können, sondern eben, dass niemand reinkommt, dass sie wirklich in diesem Tabernakel mit dem Herrn leben, ungestört, wirklich in dieser Intimität, in dieser Zweisamkeit. Sie wollten nichts anderes mehr tun, als den Herrn anzubeten. In dieser Umarmung des Herrn hat sie alle ihre Wunder gewirkt. Denn es war ja letztlich das Wunder des Herrn. So ist in der Kraft des Herrn tun wir die Wunder oder die Heiligen, aber die kommt ja irgendwo her. Und da ist die Quelle. Das alles geschah am Anfang des 13. Jahrhunderts. In dieser Zeit begann ja auch die erste Fronleichnam-Prozession im Jahre 1246 durch die Vision von Juliana von Lüttich. Die heilige Clara war zu diesem Zeitpunkt 53 Jahre alt, 10 Jahre, oder 7 Jahre später ist sie gestorben. Also sie hat das noch mitbekommen, diese Blütezeit, diese Hochzeit, kann man sagen, der Anbetung. So damals begann auch was ganz Neues in der katholischen Kirche, die Devotio Moderna. Das ist eine neuzeitliche Frömmigkeit. Und es ging eher um eine persönliche Liebesbeziehung zum Herrn. Und ganz viele Heilige haben das aufgenommen, zum Beispiel die Gertrud von Helfta. Die hat ja diese Herz-Jesu-Vision gehabt und das ist auch so ein wunderbares Kloster in Eisleben bei Halle, Leipzig. Lohnt sich die Reise dahin zu machen. Das ist auch ein Exerzitienhaus dabei, wo man wirklich diese Herz-Jesu-Verehrungsanfänge kennenlernen kann. Gerade wir Deutschen haben hier eine ganz tiefe Verbindung. Auch dieses Jahr wird es, glaube ich, 100 Jahre, dass die deutschen Bischöfe Deutschland im Herzen Jesu geweiht haben. Also man sollte da mal dran denken. Und ein ganz typischer Ausdruck davon ist dieses Gebet, ich bin dein, du bist mein. So ist ganz typisch für diese Epoche. So, das gab eben einfach so einen richtigen Aufwind. Und wie so Verliebte, diese persönliche Liebesbeziehung, die wollen staunen, die wollen anschauen, die wollen berühren. Das sind alles so Ausdrücke der Verliebten. Eltern können sich oft nicht satt sehen an ihren Kindern. Wir sind ja auch so eine Kultur des Sehens geworden, aber auch vielleicht eine Unkultur des Sehens. Kinder starren auf ihren Handy oder in den Bildschirm, aber es ist trotzdem, wie wichtig das Schauen geworden ist. Durch Schauen lernen wir am meisten. Der mittelalterliche Mensch hatte das starke Bedürfnis, Gott zu sehen. Und 1208 zum Beispiel hat der Pariser Bischof Odo von Sully die sogenannte Elevation des Leibes Christi kurz nach den Wandlungsworten eingeführt. Also wir erleben das heute noch, wo Pius V. hat das auch regelrecht festgeschrieben, dass der Priester nach den Wandlungsworten den Leib Christi zeigen soll, dem Volk quasi zeigen soll. Und früher wurde das gefeiert. Glocken läuten, Lieder werden gesungen, zum Beispiel das Ave Verum Corpus wurde direkt dafür komponiert, das ist sogar hier von der Reichenau entstanden. Und Lieder zum Beispiel wie O Salutaris Hostia, Tantum Ergo Sacramentum von Thomas von Aquin, Panis Angelicus, die sind alle geschrieben würden für die Fronleichnam-Prozession. Und wer sich das überlegt, diese Lieder sind 700 Jahre alt und die sind wirklich Teil unserer Kultur. Unsere Kultur wurzelt in dieser eucharistischen Frömmigkeit. Und wir können jetzt mal reinhören in so ein Lied der eucharistischen Frömmigkeit.
Bei Radio Horeb geht es heute um Anbetung in der Umarmung des Herrn. Sie hören einen Vortrag von Pater Paulus Maria Tautz.
Ja, wir haben ja über Kultur gesprochen und bei dem Begriff Kultur steckt Kult drin. Denn alle Kultur dreht es sich bei den Naturvölkern auch um die Anbetung etwas Höheren. Also die einfachen Völker, die haben schon verstanden, also irgendwie übersteigt uns das alles, es muss was Höheres geben und dem müssen wir opfern, dem müssen wir einfach anbeten, Ehre bringen und sowas. Und es wurden Opfer dargebracht und das steckt einfach in unserem DNA drin. Wir wollen anbeten, wir wollen irgendwie, wir haben einen Sinn für das Höhere. So, und unsere atheistischen Brüder und Schwestern beten auch irgendetwas an. Das ist fast Kult, also fast ein Kult oder was Religiöses, zum Beispiel Fußball. Da gibt es auch richtigen Ritus, ja, wie das so unter Fans so gemacht wird. So, oder einige beten ihren Partner an, ihre Kinder, das neue Auto oder die super wichtige höhere Ausbildung. Irgendwas wird angebetet, wenn es nur meine Freizeit ist. So, und dafür wird vieles oder alles sogar geopfert. Wofür wir unsere Zeit und unser Geld ausgeben, das erheben wir zum Gott. Anbetung fordert immer Opfer. Und die Naturvölker haben Tiere oder eine Jungfrau vom Felsen gestürzt oder ihre Feinde geopfert. Also so, oder in der Heiligen Schrift wird sogar erzählt, dass die neugeborenen Babys geopfert wurden für die Dämonen. Und das wurde eine ganz, ganz große Sünde für Israel. So, und auch wir sprechen ja von einem Opfer, dem Opfertod unseres Herrn Jesus Christus am Kreuz. Dieses Versöhnungsopfer mit dem Vater wird in jeder heiligen Messe erinnert und erneuert. Die eucharistische Anbetung ist eine Verlängerung, eine Erinnerung der heiligen Messe, sowie so die heilige Messe in Zeitlupe. Und damit wir nochmal tiefer in das Geheimnis unserer Erlösung eintauchen. Eucharistie und Anbetung hat immer mit Dankbarkeit zu tun. Eucharistie heißt ja auch Danksagung, aber auch Anbetung ist ja Teil der Eucharistie, Teil der Heiligen Messe. Und was heißt denn das? Danksagung, Dankbarkeit. Das heißt zurückblicken, erinnern, genau hinschauen, woher kommt das alles, wer hat mir das gegeben? Ich habe es nicht gemacht, woher kommt's? Ja, woher kommt all die Güte? Wer hat das alles geschaffen? Also oft kapieren wir ja erfahrene Güte erst am Ende unseres Lebens. Nachdenken kann man auch ein bisschen verändern zum Nachdanken. Die heilige Therese von Lisieux konnte auf dem Sterbebett befreit ausrufen, Herr, du hast meine Erwartungen übertroffen. Sie hat wirklich diesen Hymnus der Dankbarkeit, das Staunen der Dankbarkeit Gott dargebracht. Also Anbetung ist immer ein Ausdruck des Staunens, der Anerkennung des Königtums Jesu. Du bist Gott, ich bin nicht Gott. Ich bete dich an, weil du es wert bist. So in der Anbetung entscheide ich mich auch wirklich für den Herrn. Diese Zeit geht für ihn drauf, ja. Diese Stunde ist für ihn reserviert. Das müsste ich auch erstmal lernen in meiner Gemeinschaft. So jetzt irgendwie um 5, da werden alle Bremsen gezogen, nachmittags um 5 und dann wird praktisch eine Stunde Anbetung reingequetscht. Wir haben ja auch ein sehr, sehr aktives Leben und dann aber da wirklich wird der Gang geändert und dann haben wir Anbetung und wir merken auch, dass wir das unbedingt brauchen. Sonst, wir können nicht geben, was wir nicht haben. Da werden die Batterien gefüllt, da sind wir an der lebendigen Quelle. So, für wen ich mein Geld und meine Zeit aufwende, der ist mir wichtig. Eigentlich den vergöttliche ich. Und was ich verehre, vergöttliche, wem ich opfere, dem folge ich auch. Mein Gott wird meine Autorität, mein Hirte, mein König. Wenn ich die Welt wirklich liebe, dann folge ich auch den Wegen der Welt. Das ist ganz logisch. Das, was ich ganz viel anschaue, dem werde ich auch immer ähnlicher. Ich habe mal so eine Beobachtung gelesen, dass Eheleute sich oft ähnlich sehen, weil sie sich ja ganz viel anschauen und uns sehr lieben und immer miteinander ja umgehen, sich immer mehr anpassen quasi, und das wird dann auch im Aussehen deutlich. Einige sagen, weil sie das gleiche Essen, aber das ist vielleicht ein bisschen weit hergebracht, aber das ist irgendwie ein Fakt. Ich möchte jetzt eine Schriftlesung machen, das war jetzt vor ein paar Tagen, war es das sogar dran, aus dem Johannesevangelium, 1. Kapitel, Verse 35 bis 41. Das ist nämlich so ein ganz toller Kristallisationspunkt der Christenheit. Hier hat sich das Christentum entschieden. Ja oder nein? Wird es ein Christentum geben oder nicht? Wird es eine Kirche geben? Wird es Nachfolge geben? Wird es Apostel geben oder nicht? Und wie ist das zu verstehen? Also, 1, Vers 35. Am Tag darauf stand Johannes wieder dort und zwei seiner Jünger standen bei ihm. Als Jesus vorüberging, richtete Johannes seinen Blick auf ihn und sagte, seht das Lamm Gottes. Die beiden Jünger hörten, was er sagte und folgten Jesus. Jesus aber wandte sich um und als er sah, dass sie ihm folgten, fragte er sie, was wollt ihr? Sie sagten zu ihm, Rabbi, das heißt übersetzt, Meister, wo wohnst du? Er antwortete, kommt und seht. Da gingen sie mit und sahen, wo er wohnte, und blieben jeden Tag bei ihm. Es war um die 10. Stunde. Andreas, der Bruder des Simon Petrus, war einer der beiden, die das Wort des Johannes gehört hatten und Jesus gefolgt waren. Dieser traf zuerst seinen Bruder Simon und sagte zu ihm, wir haben den Messias gefunden. Messias heißt übersetzt der gesalbte Christus. Also, es hat unbedingt diesen Johannes des Täufers gebraucht, der mit seinem großen Finger auf das Lamm Gottes gezeigt hat. Seht das Lamm Gottes. Das habe ich übrigens auf meinen Primitspruch gemacht, weil es ohne dieses Zeichen nicht geht. Wir brauchen Verkündigung, wir brauchen Verkünder, wir brauchen jemanden, der auch das Verkündete hört. Also seht das Lamm Gottes. Und die Jünger sind dann dem Jesus nachgestiefelt. Also es braucht einfach eine Entscheidung, sich für Jesus zu interessieren. Eine Offenheit, ihm auch nachzugehen. Dann dreht sich um, geht alles durch die Schnelle jetzt, und dann diese Verlegenheit der Jünger, und dann fragt Jesus, was wollt ihr? Und dann sagen sie, Meister, wo wohnst du? Also wir müssen auch mal Fragen stellen, wir müssen einfach mal an Jesus uns heranmachen und wagen. Und dann sagt Jesus, kommt und seht. Also bleibt bei mir. Es war um die 10. Stunde, also es wird da davon ausgegangen, dass die Jünger ungefähr 3, 4, höchstens 5 Stunden bei Jesus waren. So sagt man den ganzen Tag über, also es ist meistens dann bis zum Abend, also kann man ungefähr davon ausgehen, 3, 4, 5 Stunden. Was haben Sie da in dieser Stunde, in diesen Stunden erfahren? Haben Sie einen Crashkurs im Glauben gemacht, hat alles Jesus auf die Schnelle erklärt? Nein, Sie haben sich in Jesus verliebt. Sie haben ihn kennengelernt. Das richtige Freunde. So, jetzt machen wir uns einen Kaffee, jetzt schenke ich euch ein und wir trinken Bier zusammen. Und da ist eine richtige Freundschaft entstanden, eine Beziehung. Und dann sind sie, der Andreas, der sowieso immer wieder Leute zu Jesus geführt hat, wie auch diesen Griechen, der Jesus sehen wollte, in Jerusalem. Und so geht er auch zu Simon Petrus, sein Bruder, und sagt, wir haben den Messias gefunden. Vom Meister zum Messias. In quasi 4 Stunden. Weil er was kapiert hat, ein tiefes Geliebtsein, eine Freiheit, die er vorher nicht gespürt hat. So, und dann geht Jesus, Andreas zu Simon Petrus und sagt, wir haben jetzt Messias gefunden. Also, und das ist dann diese Form der Anbetung. Wenn das der Messias ist, dann muss der auch unsere Autorität sein, unseren Respekt genießen und so weiter. Also Anbetung ist immer diese Entscheidung. Da entscheidet sich alles, ja oder nein. Glaube ich nicht. Bleibe ich bei Jesus, bleibe ich nicht bei Jesus. Folge ich ihm oder gehe ich meine eigenen Wege? So, in diesem Moment wurde Jesus diese Autorität, der Herr, der König, dieser Jünger. Und alles hat sich geändert in dem Leben dieser Jünger. Und dann ging alles ganz schnell. Den Rest wissen wir. Dann Petrus bekommt den Namen Fels und so weiter. Und so entstehen die Jünger, die Jüngerschar, die Apostel und somit die Kirche. So, Anbetung ändert auch bei uns alles. Wir entscheiden uns für das Königtum Jesu, für seine Autorität. Vom Meister zum Messias. Bisschen Lebenshilfe. Aha, jetzt wird er uns mein Retter. Ganz interessant. So, und die großen Heiligen, wie die heilige Clara, der heilige Franziskus, der heilige Thomas von Aquin oder die heilige Gertrud von Helfter, oder wie viele andere in dieser großen Zeit der Kirche, sie haben wirklich die eucharistische Anbetung entdeckt. Sie haben sie für sich gewonnen. Franziskus ist ganz lange in der Kirche geblieben, bis er wieder diesen Frieden gespürt hat. Er war ein bisschen auch ein sensibler Typ, ein Künstlertyp, ja. Und seine Augenzeugen haben über ihn berichtet, dass er ganz oft in der Kirche geblieben ist, manchmal die ganze Nacht, bis er diesen Frieden gehabt hat. Aha, Gott ist mit mir, Gott ist in mir. Wollen Sie noch mal ein Lied hören von der Ostwindmission, die ich ja schon zum 7. Mal jetzt gemacht habe dieses Jahr, wo es immer um die Anbetung geht. Wir gehen in die Gemeinden und laden kleine Gemeinden in der Diaspora einfach zur Anbetung an.
Anbetung in der Umarmung des Herrn, das ist heute unser Thema in der Sendung Spiritualität bei Radio Horeb. Auch die Zuhörer von Radio Maria in Südtirol sind mit dabei. Pater Paulus Maria Tautz von den Franziskanern der Erneuerung ist bei uns im Studio.
Ja, diese Musik, die Sie gehört haben, ist wirklich eine Live-Aufnahme. Es ist ganz erstaunlich, wie das geklappt hat. Und das ist einfach so eine zusammengewürfelte Musikgruppe und da waren viele von der Jugend 2000 dabei und wir haben einfach gesagt, wir gehen in diese Gemeinden und wir machen einfach nur Anbetung. Wir teilen wirklich das Wichtigste, das Schönste, was wir haben. Und das ist einfach Jesus selbst. Wir erzählen nicht irgendwas. Wir machen auch Zeugnisse und Gebete und Betrachtung, aber das Wichtigste ist einfach diese Zeit mit Jesus zusammen. Mal passiv werden, einfach mal zurücklehnen und Jesus auf sich einwirken lassen. Mal nichts machen müssen, dürfen, sollen. Und das ist für uns ziemlich schwer. Und dazu ist aber auch die Musik da, dass wir das ein bisschen auch können und lernen. So, und das haben wir in den USA ganz viel gemacht. Wir sind in diese Gemeinden gegangen, haben wirklich das sogenannte Holy Hour angeboten, mit Jugendlichen viel gearbeitet. Und wir haben gemerkt, wir können ganz viel Sozialarbeit machen, ganz viel in diesen Ghettos, viel Gutes tun, aber wenn die Menschen nicht zum Gebet kommen, da ändert sich wenig. Das dauert dann über Jahre hinweg, vielleicht kleine Veränderungen, aber sobald das Gebet dazu kommt, verändert sich alles in einer kurzen Zeit. So, und das ist ganz interessant, dass wir das eben auch für uns gewinnen können. Wir können ganz viel in unseren Gemeinden machen, ganz viel gute Arbeit, wichtige Arbeit, aber wenn das Gebet zu kurz kommt, diese Zeit mit Jesus, dieses bei ihm bleiben, dieses Kennenlernen, wie zum Beispiel jetzt in diesem Evangelium nach Johannes, wenn wir nicht zu ihm in seiner Wohnung gehen, 3-4 Stunden bei ihm bleiben, wir können Jesus gar nicht kennenlernen. Wir laufen einfach an ihm vorbei und wir machen unser Ding letztlich. So, das Gebet ist auch eine Korrektur und ist ein altes russisches Sprichwort, das sagt, bete und tu, was du willst. Also eine ganz tolle Erneuerung, die da drinne steckt in dieser Anbetung. So, Mutter Therese hat uns gewarnt, eben wie schon gesagt, und hat gesagt, macht nicht nur Sozialarbeit, dann habt ihr bald leere Batterien und seid ausgebrannt. Ihr müsst unbedingt diese Anbetungsstunde mindestens eine Stunde am Tag mit reinholen. Und ich muss wirklich sagen, gerade die Gründer haben das gesagt, da hat sich alles geändert. Da auf einmal ist es wirklich fruchtbar geworden, ganz viele Berufungen sind gekommen. Und ich denke mir auch, die Anbetungsstunde hält die Brüder auch und hat mir viel geholfen, weil sonst wird das gar nicht gehen. Diese schwere Arbeit in Ghettos. So, und was ist die Anbetung? Ist ein Schauen auf Gott, er schaut uns an, wir schauen auf ihn. Es gibt Augenkontakt, wie bei Verliebten, wenn wir uns nicht anschauen. Da passiert doch wenig. Die Augen sind die Fenster der Seele. Da kann man ganz tief hineinschauen, das oft erzählt von diesen Hinrichtungen, warum wird den Hinrichtenden die Augen verbunden. Das ist kein Akt der Menschlichkeit, sondern damit die Täter, ja, die Hinrichtenden nicht in die Augen der Opfer schauen müssen. Das würden sie gar nicht aushalten. Also weil sie genau in die Seele reinschauen, in diese Not der Seele. So, und das möchte man eben. Den Tätern ersparen. So, und es geht um viel, viel mehr als nur eine lebendige Gottesbeziehung. Unsere protestantischen Brüder und Schwestern sagen ja ganz oft, ja, ihr müsst eine lebendige Beziehung zu Gott bekommen. Das ist auch richtig, das ist auch ganz wichtig, aber die katholische Ideal, das katholische Ideal geht noch ein bisschen weiter. Wir wollen eine lebendige Einheit mit Gott. Eine Communio, Gott in mir und ich in Gott. So, und das ist noch eine, ja, noch eine Stufe weiter, ein Schritt weiter in diese tiefe Einheit. So, und wir merken das in unserer ganzen Welt momentan, wie, ja, die Welt immer unruhiger wird. Schalten Sie mal die Nachrichten an, da wurde eben fast übel, das ist wie fast ein Krimi mittlerweile. Was ist denn heute wieder passiert? Ach, was ist denn da wieder los? Und das hörte gar nicht mehr auf. Zum Beispiel jetzt Leipzig, Dresden, wo ich herkomme, fast jeden Tag, jede Woche Demonstrationen, Gegendemonstrationen. Ja, gestern war diese in Leipzig und da gab es 19 Gegendemonstrationen, 4000 Polizisten, und da können Sie sich vorstellen, wie die durch die Gegend springen, und das jede Woche. Also das ist ein regelrechter Sport für die Polizisten, aber ist es normal? Ist es nicht mehr normal? Also jetzt mittlerweile durch die Terroranschläge auf Bahnhöfen, Flughäfen, öffentlichen Plätzen, Einrichtungen, Militär mit einer Waffe, ja, mehr und mehr Rufe werden laut nach totaler Überwachung durch Kameras, Abhörgeräte und so weiter. Ja, ist das Demokratie? Ist es Militärstaat? Also, aber so sieht's aus. Die Angst nimmt zu, und Depression, Aggression sind Symptome der Angst. Sind einfach die Eltern von Depressionen, Aggressionen, ja, sind Angst. Und diese jungen Leute, die ja wirklich mittlerweile zu Tausenden zur Anbetung strömen, oder die US-amerikanischen Pfarrgemeinden, die rund um die Uhr Anbetung anbieten, und das wird wirklich wahrgenommen, dass einige sagen, ich habe gar keine Zeit mehr für mich. Früher war ich um 4 Uhr früh morgens alleine, und jetzt sitzen wir zu 4 oder zu 5 da. Da waren einige regelrecht sauer, dass sie nicht mehr alleine da in der Anbetung sind um 4 früh oder so, ne? Ja, weil das so beliebt wird, die Leute merken einfach, ja, hier kann ich wirklich Friede, Ruhe, Weisheit, ja, Trost finden. Wo finde ich das noch? Außer bei Gott. Und wer ein bisschen klug ist, der merkt das, dass wir wirklich bei Gott, ja, die Antwort auf alle unsere Fragen bekommen. Also gehen wir auf ihm, zu ihm. Und die Menschen in Not, wirklich, wenn die richtige Not haben, die wissen ganz genau, wo sie hingehen müssen. Das kann man auch beobachten. Wenn die ein bisschen in sozialer Not geraten, dann wissen die Leute schon, wo sie hingehen sollen. Oder seelische Not, ja. Aha, da finde ich ein offenes Ohr, da rufe ich an, oder da gehe ich hin. So, das ist einfach eine normale, wichtige Reaktion der Menschen. So, und Jesus in der Eucharistie, in der Gegenwart seines Leibes und Blutes, wird eine feste Adresse für uns. Nimmt ein Gesicht an, nimmt einen Ort an, mit einem Namen. Ja, und das ist so wichtig für uns, dass wir wirklich in der Anbetung ein echtes Gegenüber erfahren. Und nicht nur ein Gegenüber, sondern ein bejahendes Gegenüber, ein bestätigendes Gegenüber. So, in der Anbetung höre ich die Stimme, du bist mein geliebter Sohn, du bist meine geliebte Tochter, an denen ich Gefallen gefunden habe. So, haben Sie schon mal in der Anbetung, falls Sie Erfahrung mit der Anbetung haben, gehört, du bist ein Versager, dich habe ich überhaupt nicht gewollt. Also da wären die Anbetungen bestimmt nicht so beliebt, ja. Also wenn wir sowas hören würden. Aber wir hören das Gegenteil. Seit Ewigkeit habe ich dich geliebt, ich habe dich in den Mutterschoß bestimmt. Ja, ich habe große Pläne mit dir vor, du bist für mich wunderschön, ich liebe dich so, wie du bist. Seit Ewigkeit habe ich auf dich gewartet, niemand liebt dich so wie ich. Das sind die Worte Gottes für uns in der Anbetung. Und das ist auch eine Bestätigung, die die jungen Leute brauchen, so sehr brauchen. So ganz viele junge Leute, die hören, da auf Arbeit, in den Firmen, in den Schulen, sie hören ganz oft, du bist nicht gut genug, bist nicht schön genug, nicht schnell genug, oder bist zu langsam, oder zu schnell, bist zu klug, nicht klug genug. Nichts kann man richtig machen, und ganz viele Jugendliche, die leiden darunter. Und dann auch eben dieser permanente Liebesmangel, den wir haben mittlerweile, ja, alle sind beschäftigt. Niemand hat mehr Zeit. So, und was denkt denn so ein Kind, wo die Eltern keine Zeit mehr für sie haben? Oder gerade in Ostdeutschland, wo ganz viele Eltern geschieden sind. Ich habe mittlerweile ganz viele kennengelernt, die haben noch nie ihren Vater gesehen oder kennengelernt. Mittlerweile auch Mütter. Ich habe einige kennengelernt, die haben ihre Mütter noch nicht kennengelernt oder ganz selten. Das ist, also, es gibt mittlerweile Verhältnisse, das ist unglaublich. Und da soll dann irgendwie der reife Staatsbürger rauskommen. Es geht einfach gar nicht. Und wenn wir, stellen Sie sich vor, unsere Gemeinden werden offene Herzen, offene Türen, offene Gemeinden. Ja, für diese Menschen, wo wir die einladen, sagen, hier, ruh dich hier aus, hier ist die Liebe Gottes, wir haben eine Antwort für dich, hier bist du geliebt. So, die Anbetung lädt uns ein in eine Intimität mit Gott. Und das ist was ganz Unerhörtes, was Einmaliges. So, und ich glaube auch, das ist alles nur der Anfang. 70 deutsche Städten, Night Fever oder 2.500 kommen mittlerweile zum Internationalen Prayer Festival, zur Jugend 2000 oder jetzt Salzburg. 5.000-6.000 Jugendliche zu Pfingsten. Ja, also, was ist denn da los? Ja, die erleben einfach die Liebe Gottes. Hautnah. Es ist für sie ist das lebendig, der Auferstandene, der ihnen begegnet und der sie sendet, der ihnen sagt, hey, hab Hoffnung, das Leben geht weiter und auf ewig. Wir haben eine ewige Liebe, ja. So, und das ist, was uns kein Handy vermitteln kann, das kann uns keine höhere Ausbildung verschaffen, diese Bestätigung, diese Liebe, die wir wirklich so notwendig haben. Und eben auch unsere Gesellschaft, die eben diese Liebe an ganz falschen Orten sucht, auch mit Geschöpfen, eben nicht mit dem Schöpfer. Und deswegen wird vieles, vieles, wie ich mal sagen, sehr teuer und wir gehen viele Umwege. Und sehr, sehr viel Energie wird verbraucht. Und ja, und die Bodenschätze nehmen ab, weil wir eben gar nicht so viel eigentlich raffen können, wie wir wirklich unsere Liebe verlangt. Aber eigentlich, die Liebe ist so einfach, die ist bei Gott zu finden. So, und Gott, wie schon Marion gesagt hat, oder besser gesagt, unser ehemaliger Papst Benedikt, adorare heißt wirklich zum Munde führen. Ad orare, ja, so, und sich küssen, umarmen, eine Intimität beginnen, ein Kennenlernen, was tief geht, ja, und Jesus kommt zu uns in der Eucharistie und wir dürfen ihn essen. Können Sie sich das vorstellen? Ehepaare essen sich gegenseitig, also, das haben wir noch gar nicht gehört, aber wer sich richtig lieben würde, ja, aber unser Gott macht das, der kommt so nah. Näher geht's gar nicht. Und das ist das Christentum. Es geht um Einheit, Einswerden. Unser Gott ist die Liebe. Alle Angst hat da keinen Platz mehr. So der Weg zur Einheit ist die Liebe. Und der Liebe ist der Weg zur Einheit. Man kann das umtauschen. Und das ist das, was wir in dieser wunderbaren Anbetung erfahren. Eine Gegenwart. Ein Gegenüber. Eine Begegnung. Und das ist doch, was wir eigentlich brauchen, diese Vereinsamung, die wir erleben überall. Aha, ich bin nicht alleine. Gott ist bei mir. Das Christentum ist wunderbar, dass wir eben auch immer und überall zu jeder Zeit und überall beten dürfen. In anderen Religionen, da muss man gewisse Zeiten einhalten oder man muss fasten oder nur gewisse Leute dürfen beten. Wir sind alle wirklich erstklassige Söhne und Töchter mit Erben des Reiches. So, das ist unglaublich, das ist ein Skandal. Für andere Religionen ist das ein Skandal. Diese Einheit kann gar nicht sein. Da muss doch Angst irgendwie mit dem Spiel sein. Nein, und das ist das Tolle bei uns. Deswegen kommen die Jugendlichen in Scharen zu diesen Anbetungsnächten und opfern den ganzen Samstagnachmittag und noch einen Sonntag dafür auf, um mit Jesus zu sein, um mit Geschwistern zu sein, die genauso verliebt sind in Jesus wie sie. Also, ganz zum Schluss möchte ich noch eine Schriftlesung machen aus dem Matthäusevangelium, wo es auch wirklich darum geht, dass wir keine Angst haben sollen. Wir haben einen Gott, der alle Angst wegnimmt. In der Heiligen Schrift sind über 356 Mal geschrieben, habt keine Angst. So, das ist die Stelle, Matthäusevangelium 14, Vers 25 bis 33. In der vierten Nachtwache kam Jesus zu ihnen. Er ging auf dem See. Als ihn die Jünger über den See kommen sahen, erschraken sie, weil sie meinten, es sei ein Gespenst, und sie schrien vor Angst. Doch Jesus begann, mit ihnen zu reden und sagte, habt Vertrauen, ich bin es, fürchtet euch nicht. Darauf erwiderte ihm Petrus, Herr, wenn du es bist, so befiehl, dass ich auf dem Wasser zu dir komme. Jesus sagte, komm. Da stieg Petrus aus dem Boot und ging über das Wasser auf Jesus zu. Als er aber sah, wie heftig der Wind war, bekam er Angst und begann unterzugehen. Er schrie, Herr, rette mich. Jesus streckte sofort die Hand aus, ergriff ihn und sagte zu ihm, du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? So ist die Einladung an uns alle, auf Jesus zu schauen. Solange Petrus auf Jesus schaute, hat er einfach diese Wellen und die Gefahr nicht beachtet. Er war einfach zoomt auf Jesus, konzentriert auf Jesus. Du und ich, Jesus und ich, und was kann uns passieren? Und dann auf einmal schaut er wieder auf die Gefahr und dann begann er unterzugehen. So, das wurde auch ein bisschen als Kleinglaube angerechnet. So, warum hast du nicht auf mich geschaut? Warum schaust du auf die Gefahr, auf die Welt, alles das, was nicht klappt und so? Und das ist wichtig für uns auch, dass wir immer mehr auf Jesus schauen, die Anbetung für uns entdecken, immer mehr auch Zeit mit Jesus verbringen, wie diese Jünger, 3-4 Stunden Anbetung, und ich verspreche Ihnen, Ihr Leben ändert sich. Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen. Anbetung in der Umarmung des Herrn, das ist unser Thema heute bei Radio Horeb. Auch die Zuhörer von Radio Maria sind mit dabei. Pater Paulus Maria Tautz von den Franziskanern der Erneuerung hat einen Vortrag gehalten. 4 Hörer haben wir in der Leitung, so viel Zeit haben wir fast nicht. Also ich bitte jeden, sich kurz zu fassen. Wir beginnen mit Herrn Natterer aus Bleichach. Grüß Gott.
Herr Pater, immer herzlichen Dank. Wir haben seit vielleicht einem Jahr bei uns Anbetung Freitag von 8:30 bis um 13:00. Aber die Jungen fehlen halt und die Berufstätigen, ist klar, die sind in der Arbeit. Als Rentner geht es. Wie würden Sie empfehlen, wie wir das anfangen sollen? Wir sind in einem Dorf von etwa 2.500 Einwohnern.
Ja, das ist schon mal ganz prima, dass Sie das machen. Und das ist ja auch im Alter unabhängig. Das ist auch schon mal ganz viel wert, dass Sie anfangen zu beten. Und wie schon gesagt, Gebet verändert. Alles wird anfangen mit dem Gebet, und da wird sich auf alle Fälle was in Ihrem Dorf tun. Bleiben Sie einfach treu, und es gibt eben auch diese neuen Anfänge, wie zum Beispiel Night Fever, was eben speziell für junge Leute gemacht wird, dass eben auch diese Idee der Anbetung, überhaupt diese Erfahrung der Anbetung weitergeht. Aber es gibt auch andere Formen, wie zum Beispiel einfach die Stille, was den meisten am liebsten ist. Und das ist auch ganz, ganz wertvoll. Also einfach weitermachen in Treue. Und Ihr Dorf wird sich ändern.
Danke.
Ja, herzlichen Dank und alles Gute.
Alles Gute.
Ebenso, auf Wiederhören. Es geht nach Riedstadt zu Frau Weber. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott. Ich wollte kurz berichten, dass wir seit etwa einem Jahr oder so einen Gebetskreis haben, wo wir auch dann vor dem ausgesetzten Allerheiligen, Allerheiligsten den Rosenkranz beten, und am ersten Samstag, dem Mariensamstag, da wird auch der Rosenkranz vor dem ausgesetzten Allerheiligsten gebetet. Wir sind auch eine kleine Gemeinde, aber ich habe sehr wohl das Gefühl, dass ich da wirklich etwas tue, das ist sehr deutlich zu spüren. Und was mir jetzt gerade eingefallen ist, als der Herr das gesagt hat, habe ich gedacht, vielleicht kann man ja auch versuchen, in den Firmenkursen Anbetungen für die Jugendlichen, die noch dazu ja oft sehr wenig Erfahrung und Kontakt und Wissen haben, wenn man das einfach auch dort anbietet. Also, und vielleicht nicht mal nur freiwillig, sondern sie auch mal ein bisschen dazu antreibt. Ich weiß nicht, wie oft oder so, aber in dieser Zeit, wo sie eben den Kontakt zur Kirche haben, dass man den vielleicht dafür auch gezielt nutzt, dass sie damit in Kontakt kommen. Und ansonsten wollte ich mich noch bedanken für den wunderbaren Vortrag. Vielen Dank.
Danke. Ja, vielleicht kann man auch gerade dann dazu junge Leute einladen, die dann eben Musik machen, dass eben die auch sehen, nicht nur ältere Leute sind da, sondern eben Leute in meinem Alter.
Ja, ich dachte, für
genau.
Aber das ist ganz verbreitet mittlerweile, dass Firmengruppen Anbildungsstunden machen. Und zum Beispiel gibt es jetzt auch dieses Night Fever Firmengruppen. Okay. Das ist eine rechtliche Initiative, wo in Schulen gegangen wird. Und das ist aber erstmal so im Kölner Bereich. Und das finde ich ganz toll. Und Sie werden gar nicht glauben, wie offen die jungen Leute dafür sind. Die wissen ganz genau, da ist eine Gegenwart, die ich noch nie gespürt habe.
Okay, gut. Zwei Hörer haben wir noch. Die Zeit läuft mir ein bisschen davon. Frau Leins aus Pforzheim, grüß Gott.
Ja, grüß Gott. Ich bin in der Gemeinde, da gibt's keine oder gab's keine Anbetung. Und seit einem Dreivierteljahr bete ich mit einem jungen Mann an. Und der hat jetzt im Moment gar keine Zeit. Und jetzt sitze ich alleine vor dem Allerheiligsten. Wunderbar, aber ich habe schon so viele Menschen angesprochen. Es interessiert keinen. Es ist hier nicht bekannt, ja. Mhm. Ich komme aus München. Ich habe vorher in München. Da ist es kein Problem. Kenne auch Night Fever und so weiter, ja. Ich weiß nicht, habe ich das recht verstanden, dass Sie, ich weiß leider Ihren Namen nicht mehr, dass Sie rumgehen und mal so Kurs machen oder sowas, oder habe ich das falsch verstanden?
Ja, das ist die sogenannte Ostwindmission. Da haben ungefähr 20 junge Leute, da besuchen wir solche, für eine Woche lang, solche kleinen Gemeinden, aber das ist eben viel in Ostdeutschland. Aber das kann man auch überall machen, aber das stimmt, das gibt eine unsichtbare Grenze in Deutschland, eine Glaubensgrenze, und Süddeutschland ist das ganz verbreitet, gibt es ganz wunderbare Gruppen, und dann guckt man ein bisschen über Frankfurt auf einmal Wüste, und da gibt es ganz wenig, und die Leute verstehen gar nicht, wovon man redet.
Ich komme mir vor, als ob ich unter anderen verbeten sei, aber so, genau. Die Leute sind sehr lieb und nett und gläubig, ja, aber es ist einfach nicht bekannt.
Genau, und ich denke mir, es ist einfach, dass sie treu bleiben, und vielleicht kann man wirklich mal so eine Gruppe ansprechen, dass man sagt, kommt mal hier und in unsere Gemeinde und helft uns, und darin sehe ich auch meine Mission, dass man wirklich mal solche Aktionen macht, dass man eben mit ein paar Leuten, die Musik auch ein bisschen machen oder einfach nur Zeit haben, dahin fährt und diesen kleinen Gemeinden beisteht, sagt, wir machen jetzt einfach diese Anbetung, und die sind super, super dankbar normalerweise.
Ja. Dankeschön. Eine Hörerin haben wir noch in der Leitung, und die hat sich verabschiedet, aber die Zeit ist auch rum. Wir könnten noch ganz lange, glaube ich, das fortführen, aber die Zeit ist abgelaufen. Alle, die gern diese Sendung haben möchten oder auch verschenken wollen, vielleicht kann es ja auch ein Anstoß sein, damit einmal anzufangen, die Erfahrung zu machen. Beim CD-Dienst können Sie sich melden, 08328 921 120, oder gleich im Laufe des Nachmittags unser Download-Podcast-Angebot nutzen. Pater Paulus, Maria Tautz, dürfen wir noch um den Segen bitten.
Ja, der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Und so segne euch auf die Fürsprache der Mutter Gottes, die ja die Mutter der Eucharistie ist, der allmächtige und gütige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen. Amen. Danke und alles Gute und Gottes Segen. Das wünscht Ihnen auch Marion Kuhl.